Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Selbst wer kein eingefleischter Fan der Fußball-Bundesliga-Schlusskonferenz im Hörfunk ist, sondern früher nur mal reingeschaltet hat, dürfte seine Stimme kennen. Die Stimme von Günter Koch mit dem fränkisch-bayerischen Akzent. Er war 3 Jahrzehnte lang als Radio-Fußballreporter für den Bayerischen Rundfunk und die ARD tätig. Dabei war er nicht immer unumstritten, weil man bei vielen Spielen eine gewisse Parteilichkeit hören konnte. Vor allem schlägt sein Herz für den 1. FC Nürnberg. Morgen wird Günter Koch 80 Jahre alt. Jürgen Roth erinnert an seine Karriere.
Achtung, jetzt knallt's gleich!
Neulich hat er ja hinterm Standbein mit dem rechten Fuß eine Flanke geschlagen. Wenn Sie das zu Hause probieren, da brechen Sie sich das Knie.
Möglichkeit, Schuss und...
Haben Sie es gehört? Haben Sie es gehört? Das ist nicht zu fassen! Da könnte man ausflippen.
Das sage ich nicht gerne, aber es ist die Wahrheit. Und die, liebe Hörerinnen und Hörer, die werden Sie immer von mir hören.
Da schnellte der Czurko nach unten, wäre aber nie und nimmer an den Ball gekommen, der dann am rechten Pfosten vorbei titschte. Sonst hätte, also ich will es ja gar nicht aussprechen, Sie wissen schon, was ich nicht sagen darf.
Brunner kommt mit, jetzt kommt die Flanke. Brunner mit Kopf. Oui, 2:0.
Na, das ist doch was. Na, das ist doch Fußball. Das war schön.
Das ist schön, was wir da heute machen. Das ist richtig Radio.
Man beherrscht gar nichts. Mhm. Ja, auch nicht die Rundfunkreportage.
Tor, 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 Tor.
Meine Frau hat ja immer gesagt, du hättest wirklich was Substanzielles machen können.
Ende April. Ich fahre mit Günter Koch von Nürnberg-Langwasser im Süden der Stadt, unweit des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes gelegen, hinüber zum Vereinsgelände des einst ruhmreichen 1. FC Nürnberg, zum neuen ZABO. Mit dem seit Ende der 60er Jahre nahezu ununterbrochen und auf selbstverschuldete Weise gebeutelten Club verbindet sich Günter Kochs journalistische Karriere aufs Engste. Seit Mitte der 1980er Jahre trägt er den inoffiziellen Titel »Die Stimme Frankens«, obwohl der Rebell am Mikrofon stets auch der schärfste Kritiker des FCN war, was er bis heute geblieben ist.
Es ist nicht die Regel, dass ich dagegen bin, aber wenn einer dagegen ist, dann bin's immer ich.
En passant schaut Koch während der kurzen Fahrt auf sein Leben zurück.
Ich bin glücklich, also glücklicher kann man gar nicht gelebt haben. Also in den beiden Berufen. Ich wollte Lehrer oder Reporter sein, da war ich beides. Meine Eltern, Fußballreporter, spinnst du? Meine Mutter hat sich das nie angehört.
Er selbst dafür umso intensiver. Zu Hause in seinem Arbeitszimmer stapeln sich hunderte von Kassetten, Datbändern und CDs mit Radio- und Ü-Wagen-Mitschnitten seiner Reportagen. Ein vermutlich einzigartiges Archiv, angelegt vorrangig zum Zweck der Selbstkontrolle.
Ich war ja selbst nie zufrieden. Es ist nicht so, dass ich nicht immer bei jeder Reportage noch irgendwas gefunden hätte, was man hätte besser machen können. Natürlich habe ich viele Sachen gefunden, die ich gut fand in den Reportagen, das ist schon klar.
Am Rande des Trainingsplatzes, die erste Mannschaft absolviert gerade eine Übungseinheit, treffen wir Dave als Klubberer, als Fan selbst eine Art Legende.
Ich habe nur einige Sachen von früher eben noch im Kopf und ich weiß, dass er lustiger war, dass er abging am Mikrofon. Und das ist das, was mir bei Sportreportern größtenteils auch fehlt. Einer, der dann mit Leib und Seele dabei ist.
Wir schicken auf Bayerisch mit der Libero. Frech auf Christel. Auf geht's, Christel. Oh, zu steil. Jetzt kann er schießen. Tor! Tor vom Christel. 4:0. Der ist überhaupt immer zum Halten, der Christel. Von Ringsburg über Türkgücü. Wo ist er hingegangen? Nach Franken. Vom 1. Fußballclub Nürnberg. Die Bayern schütteln die Köpfe. Nicht zu fassen. 4:0. Er, der Christel Thomas, haut die Kugel rein, als wäre es das Leichteste.
2 Wochen später. Ich sitze mit Manni Breukmann, der Stimme des Westens, vor einem Café in der Düsseldorfer Altstadt. Breukmann zählt zweifellos zu jenen unverwechselbaren, eigensinnigen Charakteren, die die letzte Heroenzeit des Fußballradios, die ungefähr Mitte der Nullerjahre zu Ende ging, prägten. Er bemängelt, dass es heute kaum noch wiedererkennbare Typen an den Mikrofonen gebe und blickt zurück.
Das hängt wirklich damit zusammen, dass wir da immer diejenigen waren, die die Duftmarken gesetzt haben, die sich auch mal was getraut haben. Ich glaube, das hängt auch mit den augenblicklichen Verhältnissen in der Arbeitswelt zusammen, dass sie alle Schiss haben, wenn sie irgendwie sich aus der Deckung trauen, dass sie dann einen mit der Pritsche wie im Kasperletheater übergebraten kriegen. Da kommt natürlich sehr viel Stromlinienförmiges bei rum. Ich finde grundsätzlich, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Verwechselbarkeit heute noch stärker ist als früher, es ist sehr gut, dass es solche Leute wie Hansch, wie Günter Koch gegeben hat. Deutlich erkennbare Marken. Ich höre 10 Sekunden und ich weiß, das ist der Günter Koch. Das ist ganz toll.
Hoho, hollala, der Basler, wenn er kommt. Aber da kommt er gewaltig, der Basler. Und jetzt läuft er wieder zurück, so wie ein Kneipier mit angeeckten Ellbogen und sagt, Leute, war doch was, hier, was wollt ihr? Das war ein Schnalzer.
Während meiner Recherche in Nürnberg spreche ich im Max-Morlock-Stadion und bei einem Fanclub-Treffen wahllos Clubanhänger an. Sie alle, gleich welchen Alters, schwelgen in Erinnerungen an die alten Radiotage.
Günter Koch, Werner Hansch, Manni Breugmann, das war ganz groß. Heute im Stadion irgendwie so, da bist du halt heimgegangen und hast vorher gedacht, wenn es nur zur zweiten Halbzeit schafft, dann hoffentlich sagt dein Vater dir nicht, wie es steht. Das war nämlich immer so das Problem. Ja. Und du hast bei Günter Koch halt schon einfach auch immer gesehen, wie es läuft an der Stimme.
Er hat radiomäßig ein Phänomen.
Er hat die Spiele im Radio so lebhaft übertragen, dass man am Radio eigentlich gemeint hat, man ist gleich neben dem Platz.
Ich habe als Jugendlicher noch seine Radioübertragungen geliebt. Und ich habe auch die CD von ihm daheim, wo alle gemeint haben, wir strengen auf. Und hat er immer gesagt, ihr müsst mal richtig rechnen. Das ist ja alles legendär.
25! Ein paar Beine sehe ich, sagte, nein, zwei mehr, hat er gesagt. Radio, das war die besten Dinge.
Legendär war auch das erste Interview von Günter Koch mit Lotta Matthäus. Ja. Wo Lotta Matthäus noch erzählt hat, dass er seine Schuhe selber putzt und seine Raumausstatterlehre, glaube ich, fertig machen will.
Wer putzt eigentlich Ihre Fußballschuhe, Lotta Matthäus?
Ja, die putze ich selber oder meine Mutter, wenn ich keine Zeit habe dazu.
Günter Koch. 1941 im damaligen Posen geboren, Flüchtlingskind, aufgewachsen erst in Traunstein, dann in München. Seiner kulturellen Prägung wegen nennt sich der Wahlfranke einen Nürnchenberger, seine oberbayerischen Wurzeln vergisst er nie. Der Junge entwickelt zwei Passionen. Er spielt vor allem auf dem Oberwiesenfeld, wo später einmal das Olympiastadion erbaut werden wird, Fußball bis zum Umfallen und improvisiert in der Schule die ersten Reportagen. Und er widmet sich im CVJM der religiösen Unterrichtung. Einer strengen preußischen Beamten- und Juristenfamilie entstammend, ist ihm der protestantische Glaube einfach zugewachsen. Beide Passionen verschmelzen Jahrzehnte später. Am 14. Mai 2005, in einer seiner, wie Koch sagt, schönsten Reportagen, beim letzten offiziellen Spiel im Olympiastadion, beim 6:3 des FC Bayern gegen ausgerechnet Nürnberg. Es ist eine Ode an eine Stätte seiner Jugend und an die himmlische Freiheit und es ist eine Liturgie. Das Weiß steht für Jesusfeste, das Rot für den Heiligen Geist.
Meine Herren, was für ein Bild! Und nochmal 10.000 weiße und rote Luftballons. Sie suchen sich ihren Weg in den blauen Münchner Abendhimmel.
Und es ist eine beinahe hölderlinsche Friedensfeier, in der Günter Koch, einer der ersten Kriegsdienstverweigerer in der Bundesrepublik und ein sozial hingebungsvoller Mensch, der von seinem Engagement keinerlei Aufhebens macht, eine kleine Hymne auf die Selbstlosigkeit und die Empathie und nicht zuletzt auf die vielgescholtenen Ultras singt.
Eine wunderbare, eine friedliche Stimmung. Die Fans, die den Fußball am Leben halten, mit ihren Gesängen, mit ihren Chören, auch mit dem, was sie an Sozialarbeit hinter den Kulissen während der Woche für Behinderte und für andere Menschen leisten, wovon man in der Öffentlichkeit übrigens sehr wenig erfährt, die sonst überhaupt keinen Anschluss mehr an das Leben oder an das, was man sich so unter Leben vorstellt, finden könnten. Die Fans haben diese Feier verdient.
Hat man dergleichen schon einmal einen Sportreporter sagen hören? Am Ende richtet der Moderator der wunderbaren BR-Fußball-Hörfunksendung heute im Stadion, Christoph Däumling, noch einmal das Wort an Günter Koch.
Wie geht's dir? Was spürst du? Was fühlst du?
Ich sehe dort unten ein großes Transparent, getragen von zwei Bayern-Spielern, von zwei Brasilianern, liebe Hörerinnen und Hörer, Ser Roberto und Lucio, Jesus liebt dich. Ich glaube das den beiden und ich verneige mich vor diesen beiden, die aus ihrer Überzeugung und aus ihrem Glauben kein Hehl machen.
9 Jahre zuvor, der 16. April 1996. UEFA-Cup-Halbfinalrückspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München. Ein mediengeschichtlicher Einschnitt. Es ist die erste Partie, die man nur im Bezahlfernsehen sehen kann. Und deshalb schlägt die Stunde des im Fernsehzeitalter mittlerweile vielerorts belächelten Radios. 4 Tage danach adelt das aktuelle Sportstudio Günter Kochs furiose, atemberaubende Darbietung an der Seite seines Kollegen Edgar Endres zur Wiedergeburt des Hörfunks, dem verschlüsselten Pay-TV sei Dank. Edgar Endres bei mir am Telefon.
Er war einer, der unheimlich das, was er gesehen hat, umsetzen konnte. Aufgrund seiner Wortgewalt und Wortwahl, das ist wirklich eine Riesenstärke von ihm gewesen.
Ein extemporierter, äquilibristischer Akt. Mühelos und in rasendem Sprechtempo verschränkt Günter Koch Impression, Information und Spielschilderung, zum Teil wahnwitzige Hypotaxen flechtend, das Ganze gipfelnd in einem ikonischen Tor. Nicht zuletzt diese Langreportage, die Königsform des Radiojournalismus, dürfte seinen Ruf, ein unerreichter Ausnahmekönner zu sein, endgültig zementiert haben.
Also die Barcelonesse, das muss man auch sagen, sind lauter vornehme Fußballanhänger, nichts von Hexenkessel, sie schauen sich das geduldig an und bei diesem Verein, da sind ja Anarchisten, Gewerkschafter, Unternehmer, Kleinhändler, Beamte, Industrielle, Wissenschaftler, Freiberufler, alle sind in diesem Verein Mitglied, übrigens auch der Papst. Paul oder Johannes Paul II. Und hier gibt es ja auch eine Kapelle. Der Ball ist im Mittelfeld, ich muss unterbrechen. Und zwar kommen die Bayern. Und für die ist das eine Weltanschauung, Mitglied beim FC Barcelona zu sein. Ziege von der linken Seite, Ecke, da machen wir eine Ecke. Und was macht der Schiedsrichter? Der gibt Abstoß. Naja, da war das lange Bein vom Ferrer noch dran. Was ich noch zu Ende führen und sagen will, ist Folgendes. FC Barcelona, das ist das Selbstbewusstsein der Katalanen, die schon seit über 96 Jahren, genau seit 101 Jahren, denn 1895 wurde dieser Verein gegründet, der Regierung in Madrid immer zeigen wollen, wir sind selbstständig, wir bleiben selbstständig, wir sind die Katalanen. 0:0 Bayern gegen Barça, Vitecek am Schiri vorbei zum Thomas Helmer, der geht nach vorne nochmal zum Vitecek, im Mittelkreis auf die linke Seite muss er spielen, da kommt der Scholl von links, jetzt geh rein, links, rechts, Täuschung, Scholl schießt doch! Nachschuss von Tor! Waffel! Ja, das ist es! Und das war klasse gemacht! Ich habe es Ihnen angedeutet, schieß doch! Da kommt der Schuss, da kommt die Flugparade, aber nur die Faustabwehr! Und wer gönnt ihm das nicht, dem Markus Babbel? Das ist wunderbar! Tor! Bravo!
Gewiss, das war klasse gemacht, sowohl von Babbel als auch vom Reporter, der allerdings Mehmet Scholl als Torschützen vorgesehen hatte. Aber wer bitte sehr ist denn der FC Bayern München? Günter Koch war der erste Fußballreporter in der ARD, der entschieden für einen Verein Partei ergriff. Wolfgang Reichmann, ehemaliger Basketball-Nationalspieler und langjähriger Reporterkollege beim BR.
Der Günter war ja nun der erste Reporter in Deutschland, wenn ich das recht weiß, den man wirklich einem Verein zuordnen konnte. Und das hat die Leute sehr begeistert. Da hat er sich von allen anderen unterschieden.
Und Koch brach, was ihm teils schneidenden Gegenwind einbrachte, mit einer Konvention, jener der staubigen 1:0-Berichterstattungssachlichkeit, die nach Herbert Zimmermanns Exaltation während des WM-Finales 1954 »Toni, du bist ein Fußballgott« spätestens seit den 60er Jahren zur gefühlsverkarstenden Doktrin erhoben worden war, zeige keine Anteilnahme. Fußball ist kein Erlebnissport, Fußball ist ein Ergebnissport. Für eine solche Haltung spricht einiges. Nicht aufpeitschen, den Ball flach halten. Aber kastriert man da nicht dieses mirakulöse Spiel? Saugt man dergestalt im Äther nicht all die Energien ab, die im Stadion herumquirlen? Und hatte nicht der Pionier der Radiotheorie Rudolf Arnheim in seinem 1936 in London erschienenen Buch »Rundfunk als Hörkunst« geschrieben, »Die Abneigung vieler Rundfunkregisseure und Autoren gegen herzhaftes Tönen ist bemerkenswert. Sie wittern da eine Erbsünde wider den Geist. Mit Unrecht. Denn die Endwirkung ihrer Bemühungen um asketische Enthaltung von der Sinnenlust ist Langeweile. In jeder Kunst sind es die elementarsten, die primitivsten Mittel, mit denen die tiefsten und schönsten Wirkungen erzielt werden.
Es darf nicht so sein, ja, heute haben wir 48 Minuten gespielt, es sind 6.000 Zuschauer da, 4 Ecken, 3 Freistöße, das ist ein Lätschert, das kann ich ja nachlesen.
Wetten wir, dass hier noch was los sein wird? Tor! Tor in München! Liebe Freunde, ein Bilderbuchtor für den VfB. 3:3, Elber, traumhafter Spitzenfußball von den Schwaben, bringt den verdienten Ausgleich. Ich hatte Ihnen gesagt, Sie spielen wie beflügelt, K&K. Ich rede nicht von der Monarchie, nicht vom Kaiser, nicht vom Herzog, nicht vom König, sondern von Kügel und von Kruse.
Am 9. Juni 1985 steigt die junge Mannschaft des 1. FC Nürnberg unter dem ausnehmend humanen Trainer Heinz Höher am letzten Spieltag in einem Quasi-Finale gegen Hessen-Kassel wieder mal in die erste Liga auf. Für seine Live-Reportage wird Günter Koch den ersten von hernach insgesamt 3 Herbert-Zimmermann-Preisen des Verbandes Deutscher Sportjournalisten einheimsen.
Die Hessen haben eine Möglichkeit aus 20 Meter und da fällt er hin und jetzt kommt noch mal das Kraftpaket aus der Oberpfalz. Der Thomas Brunner gibt nicht ab, läuft alleine, vielleicht unterwegs zum 2:0. Noch 16, noch 15, noch 14, noch 13, noch 11. Tor! Bundesliga!
Doch, ich lebe hier in Nürnberg und weiß, wie wichtig das für die ganze Region ist. Das ist das Lebensgefühl für diese Menschen hier. Da möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sie glücklich sind. Und nur die Tore schießen kann ich natürlich nicht selber. Aber manchmal kann man schon einen reinschreien. Manchmal.
Oder einen Treffer verhindern.
Eine Minute Nachspielzeit. Und Heinz Höher, umringt von Fotografen, läuft auf und ab. So ein Pensum hat er schon lange nicht mehr zurückgelegt. Aber die Lauterer spielen. Klein, kurz, steil. Auf Franco Foda, schön auf Wuttke, prellen lassen. Ins Loch gespielt. Heidenreich daneben, Groh. Und an die Latte. Tor. Nein, nochmal an die Latte. Drüber, drüber. Vorbei. Das war die Rettung. Zweimal an die Latte. Und dann ist es aus. Nürnberg grüßt Europa.
Im Sommer 1987 veröffentlicht der Literaturwissenschaftler Helmut Böttiger in der Zeit eine ganzseitige Eloge auf Günter Koch, das Nürnberger Gefühl. Ihr werden bis Mitte der Nullerjahre unzählige weitere in sämtlichen überregionalen Feuilletons folgen. Helmut Böttiger erinnert sich, wie er als Student in Freiburg auf Günter Koch gestoßen war.
Das war dann so Anfang der 80er Jahre. Da hörte ich die Konferenzreportage und ich nahm zum ersten Mal bewusst diese Reporterstimme aus Nürnberg wahr. Und in dem Moment passierten 2 Dinge. Erstens, dieser Reporter ist ja so wahnsinnig gut und der ist wirklich ganz anders als die anderen. Also der brachte einen Drive in diese Konferenzreportage, das habe ich sofort gemerkt, da geht was ganz anderes ab.
Und jetzt ein Fehler von Giske, Giske verliert den Ball gegen Klinsmann, Klinsmann an Giske vorbei, der kann das 1:0 machen, um Himmels Willen, Köpke! Köpke!
Und zweitens?
Der hat unglaubliche Wortkombinationen, Adjektive, Worterfindungen, gleichzeitig in so einer Dramaturgie, theatralisch. Also das ging über die vor allem damals übliche Fußballberichterstattung hinaus. Vor allem seriös zu sein, sachlich, objektiv. Und das versuchte Günter Koch zwar auch zu sein, aber seine Form von Objektivität war eben eine sehr subjektive.
So ähnlich sieht das auch Tasso Wild, Meisterspieler von 1961, den ich vor den Stuhlfautstuben auf dem Clubgelände befrage.
Der Reporter war da wirklich einmalig und ja, die Kunst gehabt. Er konnte Clubfan sein und trotzdem unglaublich objektiv das Spiel beurteilen. Das muss man erst einmal können, ist nicht so einfach. Ja? Das Herz hat für ihn den Club geschlagen, aber trotzdem wusste ich, wenn ich das im Radio gehört habe, wie es wirklich abgelaufen ist. Und das ist seine Stärke auch gewesen.
Das Nürnberger Gefühl kulminierte auf tatsächlich legendäre Art am unvergesslichen letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 1998-99. Der FCN konnte im Grunde nicht mehr absteigen und schaffte es trotzdem. Die ARD-Schlusskonferenz ist als Sternstunde des Radios in die Annalen eingegangen. Ein bisher nie erlebter Hörkrimi, dessen herausragender Interpret einmal mehr Günter Koch ist, wie Martin Maria Schwarz vom Hessischen Rundfunk schreibt.
In der Pause schlürfte man Sekt und man offerierte Eisbombe. Hat man keine Ahnung, dass der Club möglicherweise wieder in den Abgrund stürzt? Harmlos, gelähmt, unsicher, nervös, mit wackeligen Knien. Der FC Wackelknie, der FC Nürnberg, die Klubberer. Ja, was ist denn? Wo denn? Da muss man doch kämpfen, wenn es gegen den Abstieg geht. Du hast alles gesagt. Im Moment, das ist 17:11 Uhr, ist der Club nach 79, nach 84, nach 94 und nach 99 fast abgestiegen. Alles hängt jetzt von Bochum gegen Hansa Rostock ab. Frankfurt ist besser. Der Club taumelt. Der Club hängt am Abgrund.
Tor für Rostock! Majak! Der eingewechselte Majak macht ein Kopfballtor und 7000 Ostsee-Anrainer, die 7000 Fans, die mitgereist sind, sie sind aus dem Häuschen. Hansa Rostock führt um 17.12 Uhr mit 3:2 und alles kann gut werden für Hansa.
Tor in Nürnberg, ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin, ich weiß nicht wie, Kopfball von Nickel, die Leute haben es gehört, dass Frankfurt vorne liegt, dass Rostock vorne liegt, jetzt liegt der Ball im Netz, nur noch 1:2, ich halte das nicht mehr aus, nein, es tut mir leid.
4 Minuten später war der Club, weil Frankfurt noch ein weiteres Tor erzielte, im Abgrund zerschellt. Letztlich selbst verschuldet. Günter Koch kabelte sich ab, ging zu seinem Auto auf dem Presseparkplatz, schloss sich ein und heulte. Sagt seine Frau nicht immer, er hätte wirklich etwas Substanzielles machen können?
In Barcelona ist Pause. Der FC Bayern führt durch das Tor von Markus Babbel verdientermaßen mit 1:0. Und jetzt können Sie tun, was Sie wollen. Vielleicht müssen Sie das eine oder andere jetzt erledigen. Sie verstehen uns richtig. Wir melden uns wieder und wir freuen uns, wenn Sie uns dann wieder zuhören werden. Daumen halten und die eine oder andere Verrichtung machen und dann wiederkommen. Rückruf in die Funkhäuser.